90 Minuten FM.
Im österreichischen Fußball geht es jetzt Schlag auf Schlag. Während sich die Bundesliga darauf vorbereitet und entscheidet, welche 6 Clubs in der Meistergruppe mitspielen und welche 6 in der Qualifikationsgruppe mitspielen müssen, ist auch der ÖFB und Teamchef Franco Foda bereits in der Vorbereitung auf die EM-Qualifikation, die mit den beiden großen Krachern gegen Polen zu Hause und wenige Tage später gegen Israel auswärts startet. Franco Foda hat heute seinen Kader einberufen und seine Überlegungen dazu preisgegeben und wir haben gelauscht und die Aussagen und die komplette Pressekonferenz könnt ihr jetzt auf 90 Minuten FM nachhören.
Ja, Franco Foda, endlich wird auch wieder auf Nationalteam-Ebene Fußball gespielt. Ich glaube, die Vorfreude ist bei allen Beteiligten sehr groß. Ja, zum Auftakt der Qualifikation für die UEFA Euro 2020 steigt am 21. März das Raiffeisen-Länderspiel gegen Polen im Ernst-Happel-Stadion. Am 24. März geht es auswärts in Haifa gegen Israel weiter. Franco Foda hat 24 Spieler einberufen. Erstmals im Kader befindet sich Hoffenheim-Legionär Stefan Posch. Ebenfalls nach längerer Pause wieder mit dabei sind Philipp Lienhardt und Hannes Wolf. Nach Verletzungspausen im Herbst wieder zurück sind Sebastian Brödl, Florian Grillitsch und Marcel Sabitzer. Leider passen muss Alessandro Schöpf, der ja leider eine Bänderverletzung im Knie erlitten hat. Der Kader lautet wie folgt: Im Tor Heinz Lindner, Zizan Stankovic und Richard Strebinger, weiters Alexander Dragovic, Martin Hinteregger, Stefan Leiner, Philipp Lienhardt, Stefan Posch, Sebastian Brödl, Andreas Ulmer, David Alaba, Julian Baumgartlinger, Florian Grillitsch, Stefan Ilsanker, Florian Kainz, Konrad Leimer, Valentino Lazaro, Marcel Sabitzer, Xaver Schlager, Hannes Wolf, Peter Schul, Marco Arnautovic, Guido Burgstaller und Michael Gregoritsch. Ja, Franco, die erste Frage wie immer an dich. Würdest du deine Überlegungen zum Kader mit uns teilen?
Ja, die waren relativ einfach. Wir haben ja nur eine sehr, sehr kurze Vorbereitungszeit auf das erste Spiel gegen Polen. Wir treffen uns ja erst am Montag, Entschuldigung. Und deshalb habe ich auf altbewährte Kräfte zurückgegriffen. Ich habe wenige Kaderveränderungen vorgenommen gegenüber dem letzten Lehrgang im November. Es sind einige verletzte Spieler wieder zurückgekehrt, wie Sabitzer, Grillitsch, Brödl und auch Burgstaller. Und habe aber auch drei neue nominiert, mit Linhard, Posch und auch Wolf, wobei Linhard und Wolf ja bei meinem Vorgänger schon dabei waren, bei Marcel Koller, weil sie einfach in den letzten Wochen bzw. Monaten durch sehr, sehr gute Leistungen auf sich aufmerksam gemacht haben. Und deshalb habe ich sie nominiert.
Es gab ja zuletzt einige Sorgenkinder, einige angeschlagene Spieler. Kannst du uns ein Fitness-Update zu den Spielern geben?
Ja, im Prinzip ist die Rückmeldung so, dass alle, die jetzt am Wochenende etwas angeschlagen waren, dass sie dann Mitte der Woche wieder mit dem Training anfangen und dass sie dann am Wochenende im Einsatz sind. Also insofern gibt es im Moment keine Probleme.
Mit welcher Devise gehst du jetzt in diese Quali?
Auch dies relativ einfach. Leo Windner hat es schon gesagt. Man muss sich Ziele setzen. Unser Ziel ist klar definiert. Wir wollen mit aller Macht alles unternehmen, um den ersten oder zweiten Platz zu belegen. Ja, wir wollen nächstes Jahr oder bei der EM 2020 auf jeden Fall dabei sein. Und dementsprechend werden wir uns gut vorbereiten. Und wir haben 10 Quali-Spiele. Ja, und da müssen wir einfach so viele Punkte wie möglich holen, dass wir dann am Ende des Tages auch den ersten oder zweiten Platz belegen.
Danke, Franco Foda. Wer möchte die erste Frage an den Teamchef stellen? Bitte um ein Handzeichen. Christian Hackl.
Gibt es in Österreich so ein bisschen Stürmerkrise, ist übertrieben, aber sowohl Arnautovic als auch Burgstaller, sie treffen nicht sehr regelmäßig, nicht sehr häufig, wenn man es vergleicht mit den Polen, Milik, Lewandowski etc. Kann einem da ein bisschen Angst und Bange werden?
Nein, bin überzeugt von meinen Spielern, auch von meinen Stürmern, die ich nominiert habe. Und ja, es wird wichtig sein, dass sie bei uns treffen. Und ich glaube, gerade Marco hat auch im Nationalteam schon oft genug bewiesen, dass er qualitativ ein sehr guter Spieler ist, dass er auch den Unterschied ausmachen kann. Und klar, im Moment läuft es für ihn nicht optimal bei West Ham. Er kommt im Moment immer nur am Ende des Spiels zum Einsatz. Aber ich gehe davon aus, dass er nach wie vor hochmotiviert sein wird, für das ÖFB-Team zu spielen. Und ja, ich freue mich jetzt einfach darauf, dass wir uns dann am Montag treffen. Ich freue mich wieder auf die Spieler. Und dann werden wir uns in dieser kurzen Zeit sehr intensiv auf das erste Spiel gegen Polen vorbereiten.
Rainer Bortenschlager hat die nächste Frage.
Sebastian Prödel hat jetzt Wochen, fast Monate lang nicht gespielt. Was ist jetzt der Hintergrund dieser Nominierung? Ich gehe nicht davon aus, dass er am Wochenende spielt. Das heißt, er kommt komplett ohne Spielpraxis daher.
Ja, Basti hat wenig gespielt, das ist richtig. Er war auch zwischenzeitlich auch verletzt, aber trainiert jetzt seit mehreren Wochen wieder mit der Mannschaft. Der Trainer gibt ihm keine Chance, das kann ich nicht beeinflussen. Hat aber in der letzten Woche in der U23 gespielt. Und die Überlegung ist einfach, seit ich Teamchef bin, hat er bei mir, wenn er fit war, immer gespielt. Hat dort seine Leistungen abgerufen. Und er ist sowohl als Spieler wie auch als Mensch für unsere Mannschaft extrem wichtig. Er ist eine Persönlichkeit, er ist bei uns im Spielerrat. Und deshalb habe ich mich auch entschieden, ihn zu nominieren.
Andreas Forst.
Was hat denn für die Nominierung von Stefan Posch gesprochen? Was hat er in der letzten Zeit besonders gut gemacht? Und die zweite Frage ist, der Christian Streich, der Trainer von Freiburg, hat im Zusammenhang mit Lienhardt von einer schwereren Verletzung gesprochen und dass er längere Zeit oder zumindest ein paar Wochen ausfallen wird. Ist er doch überraschend fit, weil er jetzt einberufen ist?
Nein, ich habe mit Philipp Lienhardt gestern telefoniert, ein längeres Gespräch geführt und er hatte eine Gehirnerschütterung. Er hat mir aber gesagt, dass er Mitte der Woche wieder mit dem Training, mit dem Lauftraining beginnen wird. Das werden wir abwarten und dementsprechend dann auch handeln. Und zu der zweiten Personalie, zu Posch, ist Folgendes zu sagen. Ich habe jetzt Hoffenheim 3-4 Mal gesehen. Er hat jetzt über einen längeren Zeitraum kontinuierlich gute Leistungen abgerufen, gezeigt. Er hat mich überzeugt. Vor allen Dingen ist er sehr variabel einsetzbar. Hoffenheim spielt oft mit Dreierkette, aber auch der Trainer von Hoffenheim, Nagelsmann, wechselt sehr oft die Systeme im Spiel. Und insofern ist dieser Spieler dann natürlich auch für meine Ideen sehr, sehr wichtig und glaube, er hat sich das absolut verdient, dann auch hier nominiert zu werden.
Wer möchte fortfahren? Bitte um ein Handzeichen. Martin Blumenau.
Apropos Lienhardt und Posch, können Sie uns ein paar oder Ihre Gedanken zur Abstimmung mit der U21 da teilhaben lassen? Wer da warum jetzt bei Ihnen ist und wer jetzt warum beim Gregoritsch ist. Vor allem jetzt die jungen Abwehrspieler, da gibt es ja doch einige. Was war da der Hintergedanke?
Ja klar, mit Werner Gregoritsch bin ich immer im ständigen Austausch. Wir haben uns auch letzte Woche am Freitag getroffen. Wir besprechen dann immer alles gemeinsam. Wir haben ja kurze Wege. Also er ist ja auch in Graz zu Hause. Und nochmals, ich habe ja im letzten Jahr sehr oft auch Rücksicht genommen auf die U21, ihm auch oft immer wieder Spieler zur Verfügung gestellt, die eigentlich auch für mich ein Thema waren. Dazu gehörten auch schon Posch, Lienhardt, Wolf, auch Danso, auch Wöber. Wöber, der auch leicht angeschlagen war am Wochenende, der aber auch wieder Mitte der Woche mit dem Training beginnen wird. Also insofern sind wir da in einem ständigen Austausch und die jungen Spieler, die letztendlich dann bei mir nicht zum Einsatz kommen, oder die ich nicht nominiert habe, ist doch logischerweise klar, dass sie dann der U21 zur Verfügung gestellt werden.
Christian Hackl.
Ich weiß, zuerst muss man Polen denken und dann kommt erst Israel. Aber natürlich das Spiel in Haifa, ist es schon eine ganz spezielle Konstellation. Teamchef Andreas Herzog, er kennt die österreichische Mannschaft sicher besser als umgekehrt. Ist das irgendwie von den Emotionen her auch für den österreichischen Teamchef was Besonderes, diese Partie?
Also ich will nur ganz kurz auf diese Frage eingehen, weil mein Fokus liegt natürlich auf dem ersten Spiel gegen Polen. Das ist jetzt mal, das hat absolute Priorität, da spielen wir zu Hause. Hoffe auch, dass das Stadion voll ist, dass wir dementsprechend auch die Unterstützung haben hier zu Hause gegen eine gute polnische Mannschaft. Und klar, gehe mal davon aus, dass für Andi Herzog, der hier ja jahrelang im Nationalteam gespielt hat und natürlich auch als Trainer in den U-Teams tätig war, dass es für ihn schon ein besonders spezielles Spiel ist, keine Frage. Wir verstehen uns sehr, sehr gut. Wir haben uns auch immer ausgetauscht. Wir waren auch immer bei den Auslosungen sehr oft gemeinsam unterwegs, also nicht in der Nacht, sondern am Tag. Und insofern verstehen wir uns gut, aber wie gesagt, die Priorität liegt jetzt mal auf dem Spiel gegen Polen und danach beschäftigen wir uns dann mit dem Spiel in Israel.
Michael Fierler.
Jetzt haben Sie ja gemeint, dass Sie sich konkrete Ziele gesetzt haben, Platz 1 oder 2 konkret genannt. Wenn Sie jetzt diese Ziele runterbrechen auf die ersten beiden Spiele, mit wie vielen Punkten wollen Sie nach diesen beiden Spielen in der Tabelle gesehen werden, unabhängig von einer auch guten Leistung, aber am Ende zählen ja auch die Punkte.
Ja, letztendlich zählen in erster Linie die Punkte. Klar wollen wir dann auch gut spielen. Aber ich habe es ja am Anfang betont, wir haben 10 Spiele. Also in den ersten beiden Spielen wird mal nichts entschieden, unabhängig davon, wie viele Punkte wir holen.
Christoph Gastinger.
Herr Teamchef, Präsident Winden hat gesagt, Sie haben halb Europa bereist in den letzten Monaten. Können Sie ein bisschen konkretisieren, wo Sie wie oft waren? Gab es irgendjemanden von dieser Mannschaft, den Sie nicht persönlich besucht haben? Und gab es irgendwas Überraschendes, das Sie festgestellt haben?
Wir haben versucht, alle zu beobachten und waren extrem viel unterwegs. Aber auch das war nicht möglich, dass wir alle beobachten konnten. Manche haben wir dann noch per Video angeschaut, aber bei den meisten waren wir. Also wir hatten eine Reise in England, wir waren sehr oft in Deutschland, natürlich auch in Österreich unterwegs. Wir waren auch in der Türkei im Trainingslager, haben dort österreichische Mannschaften besucht. Also Spektrum war sehr, sehr groß. Wir haben auch die deutsche zweite Liga beobachtet, weil ja da auch einige interessante österreichische Spieler sind. Wir waren in Belgien, in Anderlecht, bei Peter Tschul. Sevilla haben wir nicht geschafft. Neue Destination von Max Wöber. Aber ansonsten waren wir so gut, wie es in unseren Kräften lag, waren wir unterwegs. Also wir haben zeitweise dann von Donnerstag bis Dienstag 5-6 Spiele am Stück beobachtet. Und ja, war sehr intensiv, aber ich glaube, es war auch notwendig, weil die Pause war doch extrem lang, ja, seit November. Und wir wollten einfach auch nichts dem Zufall überlassen und hatten dann auch, wenn es möglich war, Kontakte zu den Spielern. Also ich habe auch Marco Arnautovic ja persönlich auch besucht, habe mit ihm ein Gespräch geführt. Auch Ashley Barnes habe ich ja dann auch nochmal persönlich besucht. Die Reise hätte ich mir allerdings auch sparen können. Und ansonsten immer wieder einen kurzen Austausch nach den Spielen, wie jetzt in Leipzig mal dann mit Marcel Sabitzer, in Leverkusen dann mit Dragovic und mit Julian Baumgartlinger. Auch viele Telefongespräche geführt mit den Spielern. Ja, was einfach so der Job auch des Bundestrainers ist, des Nationaltrainers.
Moment, das Mikrofon ist unterwegs, bitte.
Entschuldigung, nochmal die Nachfrage. Gab es irgendwelche neuen Erkenntnisse, wo Sie wirklich dezidiert von einem Spieler überrascht waren? Wo Sie
gesagt, naja, die okay, neuen Erkenntnisse sind ja mit Wolf, Lienhardt und Posch haben wir ja schon auch Spieler nominiert, die jetzt unter meiner Regie noch nicht dabei waren. Es gab sehr interessante Spieler auch in der zweiten Liga. Ja, Dovetan, der einen großen Sprung gemacht hat. Auch Kevin Stöger bei Düsseldorf, der jetzt das erste Mal auf Abruf ist, hat in den letzten Wochen aufgezeigt. Er ist sicher ein Spieler auch für die Zukunft. Danso, der jetzt immer wieder im Rhythmus ist, der jetzt auch in Augsburg Fuß gefasst hat, der jetzt in den letzten Wochen immer wieder gespielt hat. Also es gibt da viele, viele interessante, auch junge Spieler, die dann auch für die Zukunft, für uns, für das Team sehr, sehr wichtig sein werden.
Johannes Hofer.
Wenn man den Blick auf die heimische Liga richtet, hätte man vielleicht davon ausgehen können, dass wer vom LASK mit dabei ist, wenn man sich die Leistungen anschaut. Warum kein Trauner? Warum kein Geuginger? Was hat da dagegen
gesprochen? Ja, es waren ganz enge Entscheidungen. Trauner, Geuginger und auch Ullmann. Ullmann auch in der U21 haben wirklich auch jetzt schon in diesem Jahr schon sehr gute Leistungen gezeigt. War auch bei dem Spiel Sturm gegen LASK, wo Trauner wirklich sehr, sehr gut gespielt hat. Aber gerade auf der Position haben wir eine gute Auswahl und klar, es gibt immer harte Entscheidungen. Ein Trainer muss immer harte Entscheidungen treffen. Und aber wichtig ist einfach, aber auch mit Oliver Glasner auch telefoniert, wichtig ist einfach, dass die Spieler dranbleiben, dass sie Woche für Woche ihre Leistungen abrufen. Und wir wissen ja alle, das ist jetzt mal die Kadernominierung, aber ich habe die Erfahrung gerade im letzten Jahr gemacht, dass es dann oft auch wieder verletzte Spieler gibt, leider Gottes. Ich hoffe, dass sich am Wochenende niemand verletzt. Dann gibt es immer wieder Nachnominierungen und deshalb ist es wichtig, dass die Spieler am Ball bleiben.
Andreas Forst.
Sie haben selbst erwähnt, Sie hätten sich die Reise, die Kilometer zum Ashley Barnes sparen können. Noch einmal rückblickend gefragt, wer hat denn da geschlampt? Hätte die Regierung nicht schon ein Jahr vorher signalisieren können, weil der Plan war ja bekannt, der erfüllt die Voraussetzungen für eine Einbürgerung nicht? Oder hat der ÖFB da blauäugig sich wie damals im Fall Steffen Hofmann in eine Euphorie reingesteigert, die dann von der Realität irgendwie konterkariert wurde.
Nein, der ÖFB hat keinen Fehler gemacht. Im Gegenteil, wir waren alle sehr bemüht, dass wir Ashley Barnes einbürgern können. Und es gab auch immer wieder positive Signale, auch von Seiten des Sportministeriums. Darauf haben wir uns natürlich verlassen, weil sonst hätte ich auch diese sportliche Bewertung nicht abgegeben. Also alle im ÖFB, ob das der Leo Windner war, Bernhard Neuhold, Hollerer, Peter Schöttl, waren extrem bemüht. Wir haben alle Unterlagen eingereicht. Wir haben auch die sportlichen Bewertungen eingereicht. Deshalb waren wir auch so oft vor Ort, um ihn anzuschauen, dass wir uns unserer Sache auch sehr sicher waren. Und ja, anscheinend war die Kooperation zwischen Sportministerium und Innenministerium nicht optimal. Aber auch da habe ich mit dem Herrn Strache ein Gespräch geführt und glaube, er hat auch einen Fehler eingesehen und es war positiv. Und ich glaube, jetzt sollte man das auch abhaken, beenden. Jetzt gilt volle Konzentration auf das Spiel gegen Polen. Es war einfach nur sehr schade für den Spieler, für Ashley Barnes. War doch etwas niedergeschlagen, keine Frage. Aber auch das gehört zum Fußball dazu und vielleicht gelingt es ihm ja dann den Sprung in die englische Nationalmannschaft.
Rainer Bortenschlager.
Sie haben gesagt, Sie waren viel unterwegs und auch Ihre Erkenntnisse gerade preisgegeben und bei den lobenden Worten waren es primär halt dann Defensivspieler, auch bei Spielern für die Zukunft oder Mittelfeldspieler. Sie haben die drei altbewährten Sturmspitzen jetzt aufgeboten, obwohl sie in der Liga bei den Vereinen Probleme haben. Die erste Frage, wie geht man mit diesen Spielern um? Bei Vereinsmannschaften kennt man das, dann wird Torabschlusstraining trainiert, aber sie haben überhaupt keine Zeit. Gibt es denn mal Einzelgespräche, dass man denen wieder Selbstvertrauen einimpft? Und bei ihren Reisen, was waren die Erkenntnisse, wer kommt in der Offensive hinten nach? Ein Onisivo, ein Hinterseher, waren die schon knapp dran oder ist es jetzt einfach die Notlösung, dass er auf Abruf ist, weil mehr haben wir einfach nicht?
Nein, also Hinterseher haben wir auch mehrmals uns angeschaut, der war jetzt am Wochenende. Waren wir auch wieder vor Ort, war das Spiel Bochum-Heidenheim, war Thomas Christel nochmal da, aber es hat nicht gespielt, weil er Probleme hat mit dem Knie. Onisivo hat jetzt in einem Spiel mal zwei Tore gemacht, aber er ist noch kein fixer Stammspieler bei Mainz 05. Klar, wir beobachten alle, aber ich bin halt der Überzeugung, dass gerade auch Gregoric, klar, er hat im Moment zwar keine Tore erzielt, aber er hat auch andere Aufgaben bei Augsburg. Ja, Augsburg spielt im Moment in einem 4-5-1, wo er dann auch auf der 8 spielt, im zentralen Mittelfeld. Also insofern ist es auch für ihn schwieriger, immer wieder zu Torabschlüsse zu kommen. Und Guido Burgstaller war länger verletzt, spielt aber jetzt wieder für Schalke in einer sehr schwierigen Situation. Aber das spricht ja eigentlich für den Spieler, dass dann Schalke in so einer schwierigen Situation auf Burgstaller zurückgreift. Und wie gesagt, ich habe volles Vertrauen, klar werde ich mit den Spielern reden, aber für mich wird ein Stürmer auch nicht nur an Tore gemessen, sondern für mich persönlich ist auch wichtig, wie der Spieler für die Mannschaft arbeitet, ja, wie viel er investiert, wie viel Opfer er für seine Mitspieler bringt und insofern bin ich da mit den Jungs schon zufrieden. Aber klar, wenn man Spiele gewinnen will, dann muss man Tore erzielen und aber ich gehe davon aus, dass dann auch meine Stürmer dann auch treffen werden.
Johannes Hofer.
Wie erleben Sie Peter Schul bei Anderlecht? Hat sich der Wechsel aus Ihrer Sicht ausgezahlt für ihn? War das der richtige Schritt?
Er ist Stammspieler, hat alle Spiele absolviert. Er spielt dort in einer etwas anderen Position, etwas offensiver noch. Anderlecht spielt sehr oft in einem 4-3-3. Ruten ist dort Trainer, holländische Schule. Er spielt dort oft auf 8, auf 10 in den Halbräumen. Aber er macht seine Sache gut und auch die Beobachtungen, die wir getätigt haben, waren positiv. Klar, es ist nicht so einfach. Du kommst relativ kurzfristig, hat im Winter eine kurze Vorbereitung gehabt, kommt dann zu einer neuen Mannschaft, muss man sich erst zurechtfinden, aber hat seine Sache über weiten Strecken sehr, sehr gut gemacht.
Minuten FM.